NDR Info. Redezeit.
#441777, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend Andreas Burmann. Wir reden heute Abend über die sogenannte Bürgerversicherung. Ohne sie soll es ja bekanntlich kein Bündnis zwischen SPD und CDU geben. Das ist aber nicht unser Thema. Unser Thema ist, was steckt eigentlich hinter dem wohlklingenden Namen Bürgerversicherung? Er klingt nach Gerechtigkeit, der Name. Tatsächlich alle gut verdienenden Beamten, Selbstständige, alle zahlen in eine Kasse ein. Alle werden gleich behandelt. Die Bürgerversicherung soll das Ende der Zweiklassenmedizin sein. Das klingt gut, das klingt gerecht, doch wir fragen heute, ist es tatsächlich so? Darüber wollen wir reden, egal ob Sie privat oder gesetzlich versichert sind. Wir fragen Sie, was halten Sie denn von der Bürgerversicherung? 0800 441777.
Ich halte die Bürgerversicherung für eine gute Sache. Naja, weil wir eben durch die privaten und die Kassenversicherung ja ein Zweiklassensystem haben und letztendlich müsste allen Versicherten, egal wie, auch gleich geholfen werden.
Ja, unbedingt, finde ich. Denn dieses Zweiklassensystem, was jetzt herrscht, wird damit aufgehoben. Und jeder hat die gleichen Chancen. Man kann sich natürlich zusatzversichern vielleicht dann, wenn man das braucht. Nach Einkommen oder sonstigem, aber ja, ansonsten finde ich es gerechter.
Ich bin da nicht für. Ich glaube, unser Krankensystem ist ganz gut, so wie es ist bis jetzt. Und so viel besser gestellt ist man ja heutzutage als Privater auch nicht mehr. Als Kassenpatient geht es einem, glaube ich, ganz gut in Deutschland. Ich finde nicht, dass man eine Bürgerversicherung braucht.
Man muss natürlich gut behandelt werden. Nicht jetzt, weil man jetzt eine Einheitsversicherung hat. Das niedrigste Niveau, das finde ich auch nicht gut. Qualität muss gut sein. Dann ja.
Wäre eine gute Sache, aber sie wird nicht kommen. Ja, weil die Mutti dagegen ist.
Ich glaube nicht, dass man die Probleme lösen kann. Und ich glaube auch nicht, dass das in der Politik durchkommen würde. Kann ich mir nicht vorstellen, weil die privaten Versicherungen, die haben ja alle ihre Lobby irgendwo sitzen und die haben doch gar kein Interesse daran. Und die Politiker, die sind doch auch in der privaten Versicherung.
Thomas Sambol sammelte erste Stimmen zum Thema Bürgerversicherung. Einige Stimmen, na, da werden Sie sagen, ja, bin ich der Meinung, andere sind Sie nicht der Meinung. Rufen Sie uns an, was halten Sie von der Bürgerversicherung? 0800 441777. Drei Herren werden heute Abend mit diskutieren und ich hoffe, dass alle Herren in der Lage sind, uns das zu erklären, so dass man es auch, wenn man so will, im Wartezimmer verstehen kann. Der erste ist Professor Dr. Frank Montgomery, er ist Präsident der Bundesärztekammer. Guten Abend, Herr Montgomery.
Guten Abend, Herr Burmann.
Herr Montgomery, wie sind Sie versichert?
Ich bin privat versichert.
Das heißt, Sie zahlen im Vergleich zu einem gesetzlich Versicherten mehr oder weniger?
Ich zahle sehr viel mehr, weil meine Frau und meine beiden Kinder sind bei mir mitversichert. Ich zahle für meine private Krankenversicherung etwa 1.800 Euro im Monat.
Kriegen keine Beihilfe?
Nein, ich bin kein Beamter, ich bin Angestellter im öffentlichen Dienst. Und ich bekomme dafür aber auch sehr gute Leistungen und bin damit sehr zufrieden, weil ich kann die Solidarität geben, ich verdiene auch genug.
Wenn Sie jetzt darüber nachdenken, Sie möchten nicht zu viel bezahlen, dürften Sie zurück in eine gesetzliche?
Nein, in meinem Alter mit 65 ist das nicht mehr möglich, in die gesetzliche einfach zurückzukommen.
Sie sehen schon, wir streifen einige Punkte, die wir heute Abend noch intensiver besprechen werden. Der zweite im Bunde ist Professor Dr. Jürgen Wasem. Er ist Professor für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen. Guten Abend, Herr Wasem.
Grüße Sie, Herr Burmann.
Sie ahnen, was ich Sie fragen möchte. Wie sind Sie versichert?
Ich bin Beamter und da ist die formale Wahlentscheidung eigentlich faktisch keine Wahlentscheidung, weil ich 50% der Krankheitskosten von meinem Dienstherrn über die Beihilfe erstattet bekomme und die anderen 50% bei den Privaten. Wenn ich in der gesetzlichen wäre, könnte ich meine Beihilfeansprüche nicht realisieren und müsste da einen vollen Beitrag zahlen. Das wäre deutlich teurer, weswegen faktisch auch über 90% aller Beamten sich dann für die private Krankenversicherung entscheiden.
Das heißt, es ist für Sie alternativlos?
Formal nicht, faktisch ist es eine ökonomisch rationale Entscheidung. Und nicht alles, was ökonomisch für den Einzelnen rational ist, muss ja für das System rational sein. Da reden wir nachher noch drüber.
Da reden wir noch drüber. Professor Dr. Karl-Wilhelm Lauterbach ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD und Mitglied im Ausschuss für Gesundheit. Guten Abend, Herr Lauterbach.
Guten Abend, Herr Burmann.
Lauterbach, Sie sind sozusagen derjenige, der sich einsetzt für eine Bürgerversicherung. Auch an Sie die Frage, wie sind Sie versichert?
Ich kämpfe für die Abschaffung der eigenen Privilegien. Ich bin Beamter. Also bekomme daher die private Krankenversicherung zu 50%, später zu 70% vom Steuerzahler bezahlt. Ich finde das ungerecht, obwohl ich selbst davon profitiere, bin wie die allermeisten Politiker und fast alle Beamten privatversichert. Könnte jetzt auch nicht in die gesetzliche zurück, weil wir schon zu lange privatversichert sind.
Warum sind Sie so her, dass Sie sagen, ich würde auch auf die Privilegien verzichten?
Ich bin der Meinung, dass also bei Gesundheit die Einkommenssituation, die Bildung keine Rolle spielen darf, sondern nur wie also krank ist jemand. Das sehe ich als Arzt so. Also jeder Patient muss mir gleich viel wert sein. Daher ist es falsch, dass also ein Patient, der mehr Geld in die Praxis bringt, nachweislich besser oder intensiver behandelt wird. Also in der Schule muss alles danach gehen, wie talentiert sind die Kinder und beim Arzt, wie krank sind die Patienten nicht. Also wie ist jemand versichert, wie viel bringt er mit in die Praxis? Mhm. Also was kriege ich für die Behandlung?
Lassen Sie uns kurz Ihre Idee in Stichworten abhaken. Ich nenne sie und wenn was fehlt oder was nicht stimmt, dann sagen Sie es. Also Bürgerversicherung heißt, alle zahlen in eine Kasse.
Nein, also es gibt dann Krankenkassen und Krankenversicherungen, für die also Beitragssätze gelten, so ähnlich wie jetzt bei der Krankenkasse, also einkommensabhängige Beitragssätze, aber es ist keine Einheitskasse, sondern wir würden wahrscheinlich so um die 110 Krankenkassen haben und 40 Krankenversicherungen, die also die Bürgerversicherung anbieten, also ein wettbewerbliches System, nicht wie also Bundeskanzlerin Merkel immer wieder fälschlich sagt, eine Einheitskasse, sondern etwa 150 Kassen.
Alle zahlen in den Gesundheitsfonds, wäre das eine richtige Umschreibung?
Ja, der Gesundheitsfonds ist den also Zuhörern wahrscheinlich nicht bekannt, aber ganz einfach, jeder zahlt einen einkommensabhängigen Beitragssatz, kann sich aussuchen, ohne dass dabei Ansprüche verloren gehen, wechselt er von der Techniker in die AOK oder vielleicht in die DBK, wenn die auch die Bürgerversicherung
haben. Sie haben es eben gesagt, abhängig vom Einkommen, gibt es eine Bemessungsgrundlage nach oben?
Ja, natürlich. Die jetzige Beitragsbemessungsgrenze, also wir wollen die Beitragsbemessungsgrenze nicht erhöhen, weil das wird die mittleren Einkommen noch einmal mehr belasten, die ja jetzt schon den Hauptteil der Last von Steuer und Beiträgen also bezahlen muss. Also die jetzige Beitragsbemessungsgrenze bliebe unverändert.
Nun wird immer dafür geworben, dass diese Bürgerversicherung das Ende der Zweiklassenmedizin sein soll oder sein wird. Ist das auch Ihre Idee, Herr Lauterbach?
Zweiklassenmedizin geht zurück. Das Ende der Zweiklassenmedizin wäre sie nicht. Das hätte ich auch niemals also behaupten wollen. Aber jetzt ist es so, dass also Beamte und Privatversicherte für die gleiche Behandlung, also dem Arzt ungefähr das 2- bis 3-fache Einkommen bringen. Wenn sie dann nicht bevorzugt würden, wäre das ein Weltwunder. Aber genau das wird beobachtet. Es wird dann immer noch etwas Zweiklassenmedizin geben. Zum Beispiel Zeiten, die würden dann wegfallen. Also da gibt es keine Unterschiede mehr. Aber es gäbe dann noch meinetwegen die Möglichkeit, sich für ein Bettzimmerzusatz zu versichern. Mhm. Und also etwas bliebe zurück. Aber in der zentralen medizinischen Leistung, wie jemand behandelt wird, gäbe es keine Unterschiede mehr.
Denn Horst Deter hat uns geschrieben aus Pollhagen, das Argument von der Aufhebung der angeblichen Zweiklassenmedizin ist reinere Augenwischerei. Auch für die Befürworter des Schwachsinns, schreibt er, Bürgerversicherung, wollen im Grunde ja die private Krankenversicherung gehalten wissen, wenn auch nur noch als reine Zusatzversicherung. Aber damit schafft man doch wieder zwei Klassen, nämlich in der ersten Klasse diejenigen, die es sich leisten können, neben einer Bürgerversicherung noch eine andere Versicherung abschließen zu können. Was würden Sie
sagen?
Sagt Herr Montgomery stöhnend ins Mikrofon. Was sagt Herr Lauterbach?
Dass es also falsch ist. Und zwar, man würde sich dann noch zusatzversichern können, so wie man das heute übrigens kann, für beispielsweise Komfortleistungen, also ein Einbettzimmer. Aber es gibt keine Zusatzversicherungen, die für die gleiche Leistung mehr bezahlt. Also Sie können sich heute nicht dafür zusatzversichern, dass beispielsweise also für eine Herzkatheteruntersuchung mehr bezahlt wird, nur weil Sie eine Zusatzversicherung haben. Mhm. Somit die Unterschiede bei der eigentlich medizinischen Leistung.
Meine Herren, etwas Disziplin heute Abend. Es kommt jeder zu Wort. Ich kann verstehen, dass Sie sehr erregt sind auf beiden Seiten. Lassen Sie es mich in eine Frage kleiden und ich wende mich erstmal an Herrn Wasem, Professor für Medizinmanagement. Herr Wasem, was Sie gehört haben, was ist aus Ihrer Sicht, wir bleiben jetzt mal in der Perspektive der Patienten, der Vorteil der Bürgerversicherung für die Patienten?
Das ist schwer zu sagen, weil das wirklich von der Umsetzung im Einzelnen abhängt. Herr Lauterbach hat natürlich recht, dass der Unterschied bezüglich der Arzthonorierung wahrscheinlich dann aufhört und damit ein Differenzierungsmerkmal in der Arztpraxis weniger eine Rolle spielt. Das ist sicher richtig. wie die Versorgung insgesamt dann sich verändert, wie der Zugang zur Leistung ist und all sowas, das kann man so pauschal eben wirklich nicht sagen, sondern das hängt von vielen Details ab, über die wir sicherlich im Laufe dieser Stunde auch noch sprechen werden.
Gut, Sie haben schon ein Stichwort angesprochen, nämlich Gleichbehandlung. Auch dazu hat uns eine Mail erreicht, und zwar von Ariane Farah-Mandt aus Hannover. Sie schreibt, ich bin für Gleichbehandlung. Und jetzt kommt die Frage, Herr Montgomery, die Frage ist jedoch, bringt diese Gleichbehandlung auch eine Verbesserung der Patientenbehandlung?
Nein, die Bürgerversicherung, so wie Karl Lauterbach sie immer schildert, bringt keinerlei Verbesserung der Patientenbehandlung, sondern sie macht nichts besser, sie löst keines der Probleme, die wir in Wirklichkeit im Gesundheitswesen haben. Sie macht viele schlechter und sie wird am Ende für die Versicherten wesentlich teurer sein.
Auch das sie hängt ist, von der Ausgestaltung
ist
im
ein,
Einzelnen ab.
Sie ist ein, man muss eine Sache mal sagen, im Kern haben wir ja heute schon eine Versicherung aller Bürger in Deutschland. Deswegen ist dieser Begriff der Bürgerversicherung für dieses Hirngespinst der SPD ein, meines Erachtens auch ein Etikettenschwindel. Es handelt sich um eine Einheitsversicherung nach den gleichen Bedingungen, zwar in verschiedenen Kassen, aber die müssen dasselbe anbieten zum selben Beitragssatz. Das ist also reines Mimikry, wenn man das nicht Einheitskasse nennen will. Das ist ein sozialistisches Modell, mit dem unser gesamtes soziales Gesundheitssystem von den Füßen auf den Kopf gestellt werden soll. Und dazu gibt es überhaupt gar keine Notwendigkeit im Moment.
Herr Lauterbach, wenn Sie das Wort sozialistisches Modell hören, dann wird wahrscheinlich steigt Ihr Puls.
Ehrlich gesagt nicht. Also was ich gehört habe, sind alles nur polemische Bemerkungen. Mimikry, sozialistisches Modell und so weiter und so fort. Ein paar billige Behauptungen, ein bisschen Polemik. Ich habe kein einziges Argument gehört. Wenn demnächst also die gleiche Summe bezahlt wird, für also die gleiche Leistung bei jedem Patienten, das kann nicht grundsätzlich falsch sein. Und also die Polemik, SPD-Modell, also, Sozialismus und so, das ist für einen Kammerpräsidenten zu wenig.
Also lieber Herr Lauterbach, ich habe Ihnen das Argument geliefert, dass alles teurer wird, das bestätigen Sie selber.
Das ist kein Argument, Sie haben es ja, nur behauptet.
Ich habe doch Ihre Argumente aufgenommen. Sie sagen doch selber, dass die Bürgerversicherung am Ende für die Versicherten teurer wird, weil sie bieten ja den Leistungserbringern, also nicht nur den Ärzten, sondern sie wollen dann ja auch für alle anderen eine einheitliche Gebührenordnung haben. Sie bieten ja den Leistungserbringern an, dasselbe zu verdienen wie vorher. Und sie sagen selber, das kann man zitieren, dass das System insgesamt teurer wird. Etwa einen Beitragssatzpunkt. Nicht mehr 15,5, sondern 16,5.
Herr Montgomery,
Sie denken, dass es teurer wird.
Sie denken ans Wartezimmer, ja, dass die Menschen das verstehen mit ihren Punkten. Ich kleide es mal in eine einfache Frage, Herr Montgomery. Warum schafft es nicht die Ärzteschaft zu sagen, wir alle Ärzte nehmen für eine Behandlung den gleichen Satz?
Weil es zwei völlig unterschiedliche Systeme sind. Wir haben auf der einen Seite, das haben nicht wir zu verantworten, auf der einen Seite ein gesetzliches System der gesetzlichen Krankenversicherung, wo in Verträgen zwischen den Krankenkassen und den Kassenärztlichen Vereinigungen mit einem erheblichen Sozialrabatt von etwa 30% nicht finanzierter Leistungen ein sogenannter einheitlicher Bewertungsmaßstab entsteht, während auf der anderen Seite eine vom Verordnungsgeber oder sagen wir mal ruhig vom Gesetzgeber, vom Bundesgesundheitsminister verabschiedete Gebührenordnung steht. Das sind zwei komplett unterschiedliche Systeme.
Ja, aber das könnte man doch ändern, oder?
Ja, aber das haben wir nicht in der Hand. Und wir weisen nur darauf hin.
Wer hat das in der Hand?
Das hat der Gesetzgeber in der Hand. Mhm. Und wir weisen den Gesetzgeber darauf hin, dass die Auswirkungen dieses Wechsels für das deutsche Gesundheitssystem, für die Patienten, ausgesprochen schlecht werden.
Wir denken wieder an die Menschen im Wartezimmer. Herr Lauterbach, wenn Sie gestatten. Herr Wasem, die Frage, warum nicht ein gleiches Honorar für sämtliche Ärzte? Nehmen wir ein Beispiel, es geht um eine, was weiß ich, Diagnostik des Knies. Warum kriegt ein Arzt mehr als der andere? Warum nicht sagen, alle kriegen das gleiche Honorar?
Also das kann man natürlich machen, das ist ja unstrittig. Und in anderen Ländern gibt es das ja auch. Die Schwierigkeit
man könnte
ist,
das ja auch in der gesetzlichen Krankenversicherung anheben.
Die Schwierigkeit ist, dass wir im Moment die zwei unterschiedlichen Systeme haben und wir uns wirklich dann gut überlegen müssen, wie der Übergang geschieht. Und da besteht die Chance, dass das gut geht, aber da bestehen auch Risiken, dass das schlecht geht. Weil eins, das ist ja deutlich geworden, die Ärzte verdienen jetzt, je nachdem wie man genau rechnet, irgendwie zwischen 4,5 und 6 Milliarden Euro mehr dadurch, dass die privaten Krankenkassen besser zahlen. Und zwar in einem ganz anderen System, das hat Herr Montgomery ja richtig dargestellt. Insofern muss man sich dann sehr gut überlegen, wie man den Übergang gestaltet. Die Frage ist erstens, will man, dass diese 4,5 bis 6 Milliarden Euro da bleiben im System oder teilweise nicht? Die zweite Frage, die viel schwieriger ist, wenn sie da bleiben sollen, soll die bei denselben Ärzten bleiben oder nicht? Also ich sag mal ein Beispiel, in Essen-Kettwig sind 20% Privatversicherte. Den Ärzten da geht's ziemlich gut. In Essen-Katernberg gibt es 2% Privatversicherte. Den Ärzten da geht's deutlich weniger gut.
Was schlagen Sie vor, dass man diese Schere schließen kann?
Ich hätte einen einfachen Vorschlag, den Ärzten in Essen-Katernberg auch für die Behandlung der gesetzlich Versicherten so viel Geld zu geben wie für die Privatbehandlung. Dann wäre auf der Stelle kein Problem mehr. Und es gäbe sogar Ärzte, das verspreche ich Ihnen, die aus Kettwig nach Katernberg umziehen würden.
Herr Lauterbach, ist das finanzierbar?
Ja, das wäre finanzierbar, aber die Frage ist,
nach GUE zu bezahlen, also, heutiges Niveau, das wären 60 Milliarden mehr.
Darf ich trotzdem den Punkt gerade sagen? Zunächst einmal, also die Frage ist ja, ob es sinnvoll ist, dass wir so viel ausgeben. Sinnvoll wäre, wenn das Geld, was wir jetzt ausgeben, also was wir jetzt für gesetzliche und private Versicherte insgesamt ausgeben, dass wir das auch weiter ausgeben, sodass kein Honorar gekürzt wird, dass es aber gerecht verteilt wird und zwar auf alle Patienten gleichmäßig. Das wäre gerecht. Dann ginge der Ärzteschaft kein Geld verloren und die Zweiklassenmedizin, die zumindest in dem Fall durch die unterschiedliche Honorierung kommt, das ginge weg. Mhm. Es soll nicht das Honorar durch die Hintertür gekürzt werden. Es ist auch nicht sinnvoll, jetzt alle so zu bezahlen, als wenn sie Privatpatienten wären, weil bei den Privatpatienten wird ja zum Teil auch sehr viel Unsinn gemacht, nur weil er sehr teuer bezahlt wird. Das heißt also, diese Form der Überversorgung und Fehlversorgung, unter der viele Patienten, Privatpatienten auch leiden, das wollen wir jetzt nicht für alle einführen. Aber es soll auch nicht also zu einer Honorarkürzung kommen. Das ist daher richtig. Wir würden dann für die jetzt gesetzlich Versicherten etwas mehr ausgeben müssen.
Das also ist ganz klar. Also es wird teurer in der gesetzlichen Krankenversicherung, wie ich es eben gesagt habe.
Meine Herren, habe ja trotzdem also das Recht, den Punkt, den Sie mir unterstellen, selbst sagen zu dürfen.
Ja, es kostet ist richtig, einen einfachen Handwerker 50 Euro mehr im Monat
das für seine gesetzliche Krankenversicherung. Das ist auch falsch. Diese Rechnung stimmt auch nicht. Aber lassen Sie mich das sagen, es soll kein Geld gekürzt werden, es soll nur gerecht verteilt werden.
Gut, dann machen wir einen Punkt. Und ich kann verstehen, dass Sie alle furchtbar diskussionserregt sind, aber es diskutieren noch andere mit, nämlich unsere Hörer. Edgar Krone aus Göttingen. Guten Abend, Herr Krone.
Guten Abend, Herr Bormann. Ja, ich habe mit Interesse zugehört. Beide Namen und Redner. Herr Wase war mir bisher nicht bekannt. Okay.
Das ändert sich ja jetzt gerade.
Gut, ja, ist doch klar. An Herrn Lauterbach die Frage. Was meinen Sie, dass wie viele außer Ihnen SPD-Mitglieder privat versichert sind? Vollmitgliedschaft, Beamte oder Zusatz?
Mhm. Können Sie die Frage beantworten, Herr Lauterbach, oder wollen wir gleich fragen, was hinter der Frage steckt?
Vielleicht gehen wir sofort zur Frage nach der Frage.
Herr Krone, was steckt...
Ich kann Sie beantworten, aber worauf wollen Sie hinaus?
Frage ist einfach, ich gehöre keiner Partei an, bin also Wechselwähler, wie auch immer, und neige eigentlich mehr der SPD zu, damit da kein falscher Verdacht entsteht. Ich hätte dieselbe Frage gestellt an einen Referenten von der AfD oder egal, wie auch immer.
Ich kann die Frage beantworten.
Sagen Sie mal, Herr Lauterbach, damit das vom Tisch ist.
Wir haben also eine relativ hohe Wählerschaft bei den Beamten. Das heißt, bei uns sind viele Beamte Mitglied oder auch Wähler. Das heißt also, wir gehen auch an Privilegien der eigenen Wähler heran, aber mit der Begründung der Gerechtigkeit. Es gibt auch übrigens viele Beamte, die im Alter die private Krankenversicherung, also diesen Anteil, gerade wenn es kleine Beamte sind, sogenannte kleine Beamte, also Polizisten oder Ähnliches, die selbst große Schwierigkeiten haben, also den privaten Anteil dann zu bezahlen, daher auch viele Beamte sind für ein gerechteres System. Mhm. Aber wir haben auch solche, die dagegen sind, wir machen es trotzdem.
Es gibt auch Beamte, die haben Angst davor zu sagen, ich verliere alle meine Privilegien und muss dann in gesetzlich und es wird womöglich erstens teurer oder zweitens von der Qualität her nicht so gut, Herr Lauterbach.
Naja, es ist zunächst einmal so, es ist dann ja nicht die gesetzliche, sondern die Bürgerversicherung.
Die Bürgerversicherung.
Ich hatte eben darauf hingewiesen.
Wie auch immer, aber da gibt es eine gewisse Angst.
Ja, die Angst müssen wir nehmen. Die Qualität muss steigen. Daher wollen wir ja auch, das habe ich eben gesagt, für die gesetzlich Versicherten würde für die ärztliche Behandlung etwas mehr ausgegeben. Wir wollen die Qualität ja erhöhen. Die Gebührenordnung soll auch vereinfacht werden, etwas weniger Bürokratie, mehr Geld für sprechende Medizin, etwas weniger für Radiologie oder Labormedizin.
Kann man alles
soll ja einhergehen, mit einer Verbesserung der Versorgung. Aber wie Herr Wasem auch sagt, also jeder große Übergang birgt Chancen und Risiken. Mhm. Wir glauben, dass aber Steuern
zu. Ich höre im Hintergrund, ich glaube, es war Herr Montgomery, dies kann man alles auch so machen ohne Bürgerversicherung?
Natürlich, das können Sie, alle diese Leistungen, die er eben gesagt hat, also weniger Radiologie etc., kann man alles machen, auch in dem heutigen System. Wir haben ja heute übrigens schon sowas wie eine Bürgerversicherung. Alle Bürger in unserem Land sind versichert, nur mit Wettbewerb und mit Wahlmöglichkeiten. Und man könnte sehr einfach diese Wahlmöglichkeit erweitern, indem man allen Bürgern in diesem Land die Möglichkeit eröffnet, selber zu wählen, ob sie privat oder gesetzlich
versichert werden. Das wird jetzt aber Unfug, Herr Montgomery. Das ist wirklich Unfug.
Das ist eine Möglichkeit, mit der man auf jeden Fall den vorformulierten Wettbewerb verstärken könnte.
Herr Montgomery, Sie argumentieren aber aus der Position eines Privatversicherten.
Ich argumentiere überhaupt nicht aus meiner eigenen persönlichen Situation heraus. Die ist hier völlig bedeutungslos, sondern ich argumentiere aus der Situation des Erhalts eines gut funktionierenden Gesundheitswesens, was von 85% der Bevölkerung mit Bestnoten quittiert.
Herr Wasen, wieso war das Unfug?
Also die beiden Systeme, gesetzlich und privat, so wie sie heute aufgestellt sind, das ist ja eins der Probleme, die Herr Lauterbach zu Recht immer anspricht, funktionieren ja von der Beitragsseite her nach völlig unterschiedlichen Kriterien. Wer gesund ist, wenig Kinder hat, Double Income, entscheidet sich individuell rational dann für die Privatversicherung, und wer eher chronisch krank ist, mehrere Kinder hat etc., entscheidet sich eher für die gesetzliche. Das aufzumachen und zu sagen, das sollen künftig alle wählen können, ist als solches führt zum Kollaps des Systems. Da bin ich wirklich fest überzeugt. Man müsste das dann durch Regulierungen einfangen, die im Ergebnis denen einer Bürgerversicherung sehr viel ähnlicher kommen. Sie müssen nämlich dann den Einkommensausgleich, den Gesundheitsausgleich etc. zwischen den Systemen organisieren, sonst funktioniert das nicht. Also das halte ich wirklich für schwierig. Ich würde aber gerne noch einen zweiten Punkt kurz ansprechen. Die Qualitätsfrage, Frage sozusagen, haben wir heute eine bessere Qualität in der PKV, beim PKV-Versicherten?
Private Krankenversicherung,
und laufen die Risiken, dass die Qualität verloren geht? Ich würde deutlich machen wollen, da gibt es wenig Belege für. Was wir wissen, das hat Herr Lauterbach ja schon auch gesagt, ist, dass die Wartezeiten für Privatversicherte kürzer sind. Für Termine, wobei das nicht gezeigt ist für lebensbedrohliche Sachen, sondern die Szenarien gleich. Sind immer so geschickt, dass das geht. Und was die eigentliche Versorgung angeht, haben wir wirklich keine Belege. Wir wissen auch aus einer älteren Studie allerdings, dass Privatversicherte intensiver behandelt werden. Aber ob sie wirklich besser behandelt werden, wissen wir wirklich nicht. Das finde ich ist wirklich mal ein wichtiger Punkt, den die Hörer auch verstehen sollten.
Wunderbar. Heinrich Ahl aus Buxtehude. Guten Abend, Herr Ahl.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank. Zunächst einmal, ich bin gesetzlich krankenversichert, war bis vor 14 Jahren über meine Eltern privat versichert. Meine Frau ist privat versichert. Ich kenne also beide Seiten. Aufgrund meiner etwas längeren Krankengeschichte würde mich eine private Krankenversicherung nicht mehr nehmen. Ich muss aber sagen, ich bin absolut zufrieden mit dem System, das wir haben. Und ich finde nicht, dass ich als gesetzlich Versicherter in irgendeiner Art und Weise benachteiligt bin. Mhm. Manchmal muss man für einen Termin vielleicht etwas Forscher sein und ein bisschen rumtelefonieren, bis man dann schnell einen Termin hat, sofern man es denn möchte. Das ist aber gar nicht der Punkt. Ich habe ein bisschen Sorge dafür, also ich bin gegen eine Bürgerversicherung. Ich habe ein bisschen Sorge, wenn wir die Bürgerversicherung hier hätten, dass wir dann einen Zustand bekommen, wie wir es in Großbritannien beobachten können, wo es quasi eine Art Bürgerversicherung gibt. Und dieses Gesundheitssystem ist wirklich schlecht. So hört man zumindest von Freunden und Bekannten, die nach Großbritannien gegangen sind. Dann habe ich noch eine Frage. Ich habe neulich ein Argument gehört, dass die privaten Krankenversicherungen und die Privatversicherten aufgrund ihrer höheren Beiträge auch mehr Beitrag sozusagen indirekt zur Erforschung von neuen Pharmazeutika beitragen oder zu neuen medizinisch-technischen Entwicklungen. Mhm. Und das ist auch eine Frage, stimmt das? Ist das korrekt?
Gut, das klären wir zuerst, dann sprechen wir nochmal über Großbritannien. Herr Montgomery, es ist darauf dein Argument, dass die Privatversicherung bzw. das, was die Privatversicherten zahlen, damit finanzieren die Ärzte auch ihre Praxen, sprich ihre Gerätschaften und auch die Forschung, da fließt auch Geld hin. Stimmt das so?
Direkt in die Forschung, nein, das stimmt nicht. In die Querfinanzierung der Praxen, da haben Sie recht. Um zur Forschung zu kommen.
Was heißt Querfinanzierung? Kann sich ein Arzt, der privat Versicherte hat, eher einen Ultraschall leisten als ein gesetzlich Versicherter, als ein Arzt, der gesetzlich Versicherte behandelt?
Klar, ja. weil etwa 10% der privatversicherten Bürger Deutschlands zahlen etwa 25%, das sind jetzt sehr grobe Zahlen, aber etwa der Umsätze in niedergelassenen Arztpraxen. Das ist eine Quersubvention, besonderer Art.
Die aber sehr unterschiedlich regional
ja,
und zwischen den
völlig richtig. Zwischen, ja, was war das eben? Essen-Kettwig und Essen-Katerberg.
20%.
Genau. Also ich würde immer Hamburg-Bangernese und Billstedt sagen. Genau. Mhm. Aber jetzt mal zur Forschung, das ist ja die eigentliche Frage. Nein,
jetzt bin ich gerade wieder bei den Patienten im Wartezimmer. Das würde mich sehr beunruhigen als Patient, wenn ich wüsste, mein Arzt hat hauptsächlich gesetzlich Versicherte, also ist seine Gerätschaft nicht so gut.
Na, Gerätschaft nicht so, manchmal
ist
Gerätschaft mehr.
Er hat nicht so viele Möglichkeiten der Diagnostik.
Absolut, so ist es.
Hat er nicht,
weil er hat nicht so viele materielle Möglichkeiten, sich die Diagnostik einzukaufen. Er muss eventuell dann auch mehr auf Kollegen, auf konsiliartätige Kollegen zurückgreifen. Das ist so. Deswegen wünschen wir uns ja auch einen Mix von privat und
aber das ist doch ein Skandal, Herr Montgomery. Das wäre doch so, als hätte auch nur eine Autowerkstatt eine Hebebühne und eine andere keine.
Nein, jetzt wissen Sie, der Vergleich mit Autos hinkt ja gerade in diesem Bereich immer ganz besonders. Und Herr Wasim hat Ihnen ja eben sehr deutlich gesagt, dass die Ergebnisqualität, da wo wir sie kennen, zwischen Privatversicherten und gesetzlich Versicherten nicht nennenswert unterschiedlich ist. Also der Skandal ist keiner.
Herr Lauterbach?
Erstens hat Herr Wasim das nicht gesagt, sondern Herr Wasim hat darauf hingewiesen, dass wir da keine guten Daten haben. Das hat er gesagt. Er hat nicht gesagt, dass es keine Unterschiede gäbe. Und zum Zweiten, Sie haben es vollkommen korrekt auf den Punkt gebracht. Jetzt ist es abhängig davon, also wenn ich jetzt da frage, wie viel Ausstattung hat der Arzt bei mir in der Praxis? Das hängt davon ab, wo er wohnt, also wie viele Privatpatienten hat. Komme ich zu einem Arzt, der da wenig hat, der hat ein geringeres Einkommen, muss ich damit rechnen, dass der mich nicht so aufwendig behandeln kann. Somit, das ist ungerecht. Wenn wir das gleiche Honorar gerechter verteilen würden, dann gäbe es auch in den Praxen die gleiche Ausstattung. Somit ist das kein, also das ist, sagen wir, keine Kleinigkeit, über die wir hier reden. Sondern es ist einfach so, dass ich in der Gegend, wo viele Privatpatienten sind, aufwendiger behandelt werden kann. Und wenn ich dann auch noch Privatpatient in einer solchen Praxis bin, dann habe ich es am besten relativ gesprochen.
Mhm. Herr Wasim, wir hatten vorhin das Stichwort europäischer Vergleich. Der Hörer hat gesagt, in Großbritannien das Gesundheitssystem, das wird oft herangezogen, da gäbe es keine freie Ärztewahl, da gäbe es Ärztezentren. Das wäre nicht so komfortabel wie in Deutschland. Besteht die Gefahr bei einer Bürgerversicherung, dass wir diese Zustände bekommen?
Also das halte ich für übertrieben. Man müsste sehr genau hingucken, was man im englischen System gut oder schlecht findet. Auch da gibt es Mythen. Aber die Aussage, dass der Übergang in ein einheitliches Versicherungssystem zwangsläufig in unerwünschte Rationierungs- und Mangelzustände reinführt, die halte ich schlicht für Propaganda.
Rebecca Scholz aus Hamburg. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend, Herr Bormann. Guten Abend, Herr Montgomery. Und guten Abend, Herr Kollege. Ich möchte zu bedenken geben, dass es ja auch Menschen gibt, die ursprünglich privat versichert waren und sich das nicht mehr leisten konnten an einem bestimmten Zeitpunkt, also ins Elend gestürzt sind und dann auch nicht mehr aufgenommen werden können in eine gesetzliche Versicherung.
Was richtig so ist.
Mhm. Und ich weiß das deswegen, weil ich eine Organisation unterstütze, die wo von ehrenamtlichen Leuten Praxen betrieben werden für Menschen, die nicht versichert sind. Mhm. Also das sind Menschen, die sind ohne Papiere in Deutschland. Aber
denen helfen wir auch nicht durch eine Bürgerversicherung.
Aber Frau Scholz, darf ich mal Ihren Aspekt...
Nein, ich bin noch nicht fertig. Ne? Aber es sind auch ganz viele Leute, die aus der Versicherung ausgeschieden sind, weil sie sich die Beiträge für die Privaten nicht mehr leisten können. Mhm. Und das muss doch verhindert werden.
Und deshalb habe ich jetzt das, was Sie als Aspekt anführen, Frau Scholz, in einer Frage, nämlich von Theresa Krüger-Bujak aus Hamburg. Und sie schreibt, sowohl mein Mann als auch ich würden gerne unmittelbar in eine gesetzliche Krankenversicherung wechseln. Wäre es uns möglich, natürlich mit unseren Alterungsrücklagen, die bei mir 35.000 Euro betragen und bei meinem Mann 31.000. Doch sind wir gezwungen, bei einer privaten Krankenversicherung zu bleiben, und zwar lebenslänglich. Herr Lauterbach, was tun Sie mit denen, die in einer privaten Krankenversicherung sind, wie kleine Selbstständige, ich will nicht von Künstlern sprechen, die unbedingt zurück wollen, weil es zu teuer ist in der privaten?
Ja, in unserem Konzept der Bürgerversicherung ist das ja klar geregelt. Jeder, der jetzt privat versichert ist, kann dann in die Bürgerversicherung wechseln. Und zwar unabhängig davon, wie lange er darin war oder welcher Beitrag bezahlt wurde, wie gesund oder krank er ist. Jeder Privatversicherte kann ohne Ansehen der Person oder der Gesundheit in die Bürgerversicherung
das
sofort wechseln.
Das löst das ganze Solidarprinzip auf, komplett. Damit ist die gesamte Solidarleistung der Vergangenheit sozusagen, aber es ist die Grundpolitik der SPD, die sie aufgeben.
Das hängt auch von der Ausgestaltung ab,
Herr Montgomery.
Meine Herren, es
macht keinen Sinn, wenn Sie sich was zumurmeln. Das Stichwort ist Solidarprinzip, das heißt, alle zahlen in eine Kasse, die Reichen zahlen, die Armen zahlen und es wird gleichmäßig verteilt. Das ist Solidarität. Herr Wasin, Sie sind der Professor in der Runde hier. Ist das Solidarprinzip?
Das sind wir alle drei, aber das ist eine andere Frage. Nein, also der Punkt ist, die Fragestellerin hat ja richtig gesagt, ich würde gerne zurück und meine Alterungsrückstellungen mitnehmen. Und das ist eine der ganz zentralen Fragen, die wir diskutieren, weil ja die private Krankenversicherung anders als die gesetzliche funktioniert heute, was den Altersausgleich angeht. In der gesetzlichen subventionieren zu einem Zeitpunkt die Jungen die Alten in beträchtlichem Umfang. In der Erwartung, wenn sie selber dann als werden sie von den dann Jungen quersubventioniert. In der privaten spart man zum Teil fürs eigene Alter an, sodass da in der Tat nennenswerte Alterungsrückstellungen, in der Summe sind das 240 Milliarden Euro ungefähr, aufgelaufen sind. Und eine ganz zentrale Frage ist, wenn man Bürgerversicherungselemente einführen will und erlaubt den Wechsel zurück, kann man regeln, dass die mitgegeben werden, weil nur dann ist es überhaupt verträglich machbar, dass der Sozialausgleich, weil wer jung rausgegangen ist und alt zurückkommt, das wäre ja unsolidarisch, wenn der dann sozusagen als Alter wiederkäme, der muss quasi dann als Rückstellen mitnehmen, damit das funktioniert. Ob das aber geht und wie man das macht, ist eine ganz schwierige Frage. Ich halte es nicht für unlösbar. Ich habe da auch viel zu gearbeitet, aber es ist eine ganz komplexe Frage.
Aber Herr Lauterbach, haben Sie daran gedacht, was man mit den Altersrückständen macht?
Ja, ganz genau. Zunächst einmal, der jetzige rechtliche Status ist ja der, dass die Altersrückstellungen nicht mitgenommen werden können. Das ist also die jetzige Lage. Und wir gehen von diesem Fall auch aus. Wir sagen also, wenn die Altersrückstellungen mitgenommen werden können, das muss rechtlich geprüft werden, dann kann das vielleicht in der Art und Weise, wie der Herr Wasum das in seinen Publikationen zum Teil beschrieben hat, kann das gemacht werden. Aber davon gehen wir gar nicht aus. Selbst wenn es nicht funktioniert, wenn die Altersrückstellungen einfach bei den Unternehmen verbleiben, für diejenigen, die dauerhaft privat versichert bleiben wollen, selbst dann ist das System ein besseres. Und ich kann jetzt nicht sagen, diejenigen, die früher mal den Fehler gemacht haben, sind ja, ich bin auch bei uns zuständig in der SPD für den Petitionsausschuss. Ich bekomme jeden Tag Briefe von älteren Privatversicherten, die in die Altersarmut rutschen, weil sie die hohen Prämien nicht mehr bezahlen können. Wenn ich den Satz gerade zu Ende sagen darf, ja. Also ich bekomme jeden Tag diese Briefe. Ich kann jetzt nicht sagen, weil die Altersrückstellungen nicht mitgenommen werden dürfen, dürft ihr nicht wechseln. Das heißt, die Bürgerversicherung macht nur dann Sinn, wenn alle, die auch den Fehler gemacht haben, mal also in Nichtkenntnis der enormen Kostensteigerung in die private zu wechseln, wenn die zurückwechseln können, ohne also irgendein Hemmnis in die Bürgerversicherung.
Aber dann werden die gesetzlich Versicherten ja in der Tat doppelt belastet. Ja. Wir hatten eben festgestellt, sie werden zwangsweise belastet, wenn ihr gleiche Honorare für Ärzte einführen wollt und die gesetzlichen dann entsprechend mehr bezahlen müssen als heute, damit der Einkommensausfall der Ärzte nicht eintritt. Und jetzt ist die zweite Baustelle, dass dann chronisch Kranke, die in jungen Jahren nicht in die GKV eingezahlt haben, sondern sich verabschiedet haben, im Alter zurückkommen und dann von den gesetzlich Versicherten bisherigen, die ganze Zeit da waren, dann quersubventioniert werden. Das ist die zweite Baustelle der Belastung. Ich muss ehrlich sagen, das finde ich schon ein Problem.
Herr Lauterbach, Sie sagen, das ist nicht problematisch. Wie finanzieren Sie das, wenn die zurückkommen, die Alten?
Das ist eine sehr wichtige, Sollbruchstelle der Bürgerversicherung. Wir wissen, dass auch sehr viele junge Leute, die in die private gegangen sind, den Entschluss bereuen. Das ist also die Erfahrung, die wir machen. Es sind gerade die um die 40, 45-Jährigen, die jetzt nicht mehr zurückkommen, die sagen, wenn die Beitragssätze dort so weiter steigen, das sind ja zum Teil 10-15% alle zwei Jahre, dann sind die Prämien irgendwann bei 1800 Euro oder mehr. Das kann Herr Montgomery sich leisten, aber die jungen Leute sagen, das halten wir auf die Dauer nicht durch. Daher wollen auch viele junge Leute zurück und diese jungen, oft gut verdienenden Menschen, die dann in die Bürgerversicherung kämen, die subventionieren die Älteren, die zurückkommen, und die darf man auch nicht zurücklassen.
So, jetzt mache ich wieder einen kleinen Doppelpunkt, weil Manfred Söger ist am Telefon, 08000 441777. Wir reden über die Bürgerversicherung und Sie merken, hier geht es kontrovers zu heute. Guten Abend, Herr Söger.
Guten Abend in die Runde.
Sie haben das Wort.
Ach so, ja, Bürgerversicherung, finde ich, klingt sehr gut, wenn es dann wirklich eine wird. Das heißt also im Sinne einer Einheitsversicherung. Die gibt es in Schweden. Ich wohnte 25 Jahre in Schweden und bin vor 1,5 Jahren aus einer fantastischen Situation zurückgekommen. Ich wohnte in Stockholm in eigenen Villa am See. Fantastisch alles. Der Hauptgrund, weswegen ich nicht da geblieben bin, ist das Gesundheitssystem mit dieser Einheitskasse. Und obwohl es eine Einheitsversicherung gibt, Sjukförsäkring, gibt es trotzdem eine Dreiklassenmedizin. Nicht nur zwei, sondern eine Drei. Also in dieser normalen Versicherung, in der alle drin sind, da gehen Leute zum Arzt. Das heißt, meistens warten sie auf einen Arzttermin monatelang. Auf eine Kniebehandlung, nicht Operation, nur Behandlung. Aus dem Grunde fliegen jedes Jahr tausende Leute nach Deutschland, um sich in Deutschland behandeln zu lassen. Es gibt sogar eine Organisation in Schweden, zwei von deutschen Paaren betrieben, die das organisieren. Flüge, Krankenhausaufenthalt, Arztbesuch. Die letzte Information habe ungefähr 1000 pro Monat. Die es vermitteln, dass Schweden in Deutschland zum Arzt kommen, weil sie in Schweden Monate oder gar Jahre warten müssen. Das ist eine Konsequenz der Einheitsversicherung. Aber natürlich, Leute, die Geld genug haben, die warten nicht, denn sie fliegen nach Deutschland oder in irgendein anderes Land, Polen oder so.
Und es gibt auch in Schweden, gibt es ja auch hervorragende Privatkliniken. Meine Frau ist Schwedin und in Göteborg gibt es zum Beispiel Kalanderska, eine Privatklinik. Ja, können Sie anrufen und hingehen. Ja. Das heißt, diese Einheitssysteme, sei es staatlich finanziert wie in England oder teils staatlich, teils versicherungsfinanziert wie in Schweden, sind nichts weiter als Überholspuren in die Zweiklassenmedizin.
Aber Leute, ich habe das eben bei England schon gesagt, ich würde das nochmal für Schweden wiederholen wollen. Die Schlussfolgerung, bei allen Problemen, die wir ja am herausarbeiten sind, aber die Schlussfolgerung, dass der Übergang zu einem einheitlichen Versicherungssystem, bei dem es dann 120, 140 Kassen gibt, dass das zu englischen oder jetzt schwedischen Verhältnissen führt, das halte ich für nichts bewiesen, Leute. Das halte ich für wirklich
Lassen Sie uns noch mal an der Sprache, damit wir das klären, was der Unterschied ist, denn Herr Söger hat von Einheitsmedizin gesprochen in Schweden, Herr Söger, so haben Sie es genannt, ne?
Ja, das ist ein Wort, das mir so einfällt.
Gut, das ist ja ein Wort, was auch die Kanzlerin benutzt in Sachen unserer Debatte, die wir haben. Herr Lauterbach, machen Sie uns noch mal klar, wo der Unterschied für Sie steckt zwischen Bürgerversicherung und dem Wort Einheitsversicherung.
Ganz klar, ganz einfach. Das ist ein steuerfinanziertes System, wo es sozusagen einen Anbieter gibt, nämlich also den Staat. Der Staat ist ein staatliches System. Also Schweden, England, staatliche Systeme. Das hat ja nichts mit einer Bürgerversicherung zu tun, wo ich dann aussuchen kann, bin ich bei der Techniker Krankenkasse versichert, bei der DKV, bei der AOK oder bei der Barmer. Das sind ja miteinander in Konkurrenz befindliche Kassen. Und das hat daher mit einem staatlichen System überhaupt nichts zu tun. Das ist also, wie Herr Wasem auch schon sagt, also ich kann ihm nur beipflichten, Propaganda.
Und das, was Sie als Bürgerversicherung planen, das bedeutet, es gibt diese Kassen, die wir heute alle kennen, als gesetzliche oder wie auch private Kassen, gibt es trotzdem weiter.
Genau, und der einzige Unterschied besteht darin, jetzt gibt es 113 gesetzliche Kassen, die würden alle die Bürgerversicherung anbieten. Zusätzlich würden die 44 privaten Krankenversicherungen die Möglichkeit bekommen, ebenfalls die Bürgerversicherung anzubieten. Sie könnten dann in den Wettbewerb treten. Ob das alle machen oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gäbe es mehr Bürgerversicherungen, als es derzeit Krankenkassen gibt. Und es gäbe einen Wettbewerb um eine gute Versorgung und Qualität. Und das hat nichts mit Einheitskasse, wie Frau Merkel das sagt, wie es in der DDR gegeben hat, zu tun.
Herr Wasem, wenn wir über Qualität sprechen und über Wettbewerb, ist es aus Ihrer Sicht, Sie sind der universitäre Medizinprofessor, das möchte ich noch mal klarstellen. Ja, sind Sie alle. Gut, gekauft. Es muss auch was zu lachen geben. Herr Wasem, wie ist das mit dem Wettbewerb? Ist Wettbewerb im medizinischen Betrieb, so wie das Herr Lauterbach eben beschrieben hat, Wettbewerb zwischen den Kassen, ist das gut für Patienten?
Also es ist nicht schwarz-weiß, auch dieses Thema. Ich persönlich halte die Vorteile von Kassenwettbewerb durchaus überwiegend gegenüber den Nachteilen. Aber Kassenwettbewerb hat auch Nachteile. Er hat unter anderem den Nachteil, dass die Krankenkassen selber versuchen möglichst Patienten, die Versicherte, die für sie finanziell attraktiv sind, lieber zu versichern als andere, was wir nicht hätten, wenn es keinen Kassenwettbewerb gäbe. Aber Kassenwettbewerb führt dazu, dass die Kassen sich auch Gedanken um kluge Verträge für Versorgung machen. Integrierte Versorgungsverträge, besondere Programme für bestimmte chronische Erkrankungen etc. Das heißt, ich finde insgesamt bei allen Nachteilen, die Wettbewerb ohne Zweifel auch hat, er ist ein innovatives System zur Verbesserung der Versorgung und deswegen finde ich, der Wettbewerb sollte nicht eingestellt werden nach der Bürgerversicherung und das ist offensichtlich auch nicht geplant.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info und wir reden heute Abend über das Thema Bürgerversicherung und Andreas Steinkuhle aus Osterkappeln, ist das richtig, Herr Steinkuhle?
Aber genau so ist das.
Oster mit langem O. Guten Abend.
Genau, schönen guten Abend in die Runde. Ja, zunächst erstmal Herrn Lauterbach möchte ich ganz gerne ganz viel Unterstützung zugeben in seinem Bemühen um eine Bürgerversicherung. Ich halte das für den richtigen Ansatz. Vielleicht für alle Hörer zum Verständnis, ich bin selber 54 Jahre alt und seit mittlerweile 26 Jahren privat krankenversichert. Also um das mal auch mit Zahlen zu legen, ich habe das extra mal nachgeschaut, 1991 bin ich mit 120 Euro im Monat umgerechnet, damals gab es ja noch D-Mark, mit der privaten Krankenversicherung angefangen. Mittlerweile zahle ich nur für meine Person 720 Euro. Wenn ich meine Kinder mit hinzurechne, die ich mittlerweile habe, bin ich also bei gut 1.300 Euro, die ich dafür bezahle. Und das bei einem sehr seriösen und soliden Krankenversicherer.
Darf man fragen, was Sie beruflich machen? Sind Sie verbeamtet?
Nein, ich bin nicht verbeamtet. Ich bin Angestellter und bin selber Versicherungskaufmann, habe also diesen Beruf irgendwann mal gelernt und möchte auch noch einen Aspekt hinzugeben, der heute schon mal reinkam. Und zwar, ja, ich glaube, wenn ich heute noch mal die Wahl hätte, ich würde mich anders entscheiden, da sich einfach auch die Dinge und die Berufswelt massiv verändert hat. Als ich vor 26 Jahren mich für eine private Krankenversicherung entschieden habe, waren die Voraussetzungen völlig andere, als sie heute sind. Wir müssen heute nur mal an die prekären Beschäftigten denken, die eben halt über Scheinselbstständigkeiten und sonstige Dinge beschäftigt werden und aus reiner Not in eine günstigere, vermeintlich günstigere Krankenversicherung wechseln und überhaupt nicht überblicken können, was sie sich damit ein Leben lang antun.
Aber bleiben wir nochmal bei dem Wechsel. Sie würden sich heute, wenn Sie nochmal zurückdenken, das war das Jahr 91, würden Sie damals sagen, ach, wäre ich doch lieber in die gesetzliche gegangen?
Exakt so.
Aber, trotzdem klingen Sie ganz heiter und munter mit Ihren 1.300 Euro im Monat.
Ja, ich habe auch jetzt nicht im Moment das Problem, dass ich mir das nicht leisten kann. Das sage ich auch dazu. Aber ich denke natürlich auch irgendwann mal weiter. Und zwar in dem Moment, wo ich dann mal nicht mehr die Einkünfte wie heute habe, zum Beispiel durch das Thema Rente, wird das für mich ein echtes Problem werden. Das muss man einfach mal ganz klar sagen.
Herr Steinkuhle, ja bitte.
Ja. Ich würde einfach aber von meiner persönlichen Situation mal dann auch ein Stück weggehen. Ich glaube, wir müssen uns insgesamt einfach mal die Frage stellen, ob die Gesundheitsvorsorge, so wie wir sie derzeit haben, eigentlich genau den Anforderungen entspricht, wie wir sie heute in einer modernen Welt brauchen. Und ich glaube, wir müssen uns im Klaren darüber werden, wenn wir sehen, was an Zuzahlungen von Menschen auch geleistet werden müssen, dass wir, glaube ich, insgesamt einfach mehr Geld in die Hand nehmen müssen für ein vernünftiges System. Mhm. Und ich glaube, um das dann abzuschließen, dass wir auch niemals dahin kommen werden, eine Einheitsmedizin zu bekommen, sondern wir werden immer Auswege haben über Privatkliniken, über Ärzte, die keine kassenärztliche Zulassung haben, die zu anderen Honoraren am Ende auch andere Leistungen anbieten. Aber ich glaube, die Bürgerversicherung soll im Wesentlichen auch dazu dienen, eine für alle bessere und bezahlbare Grundversorgung darzustellen. Und in dem Bestreben kann ich Herrn Lauterbach wirklich nur unterstützen.
Das Wort, was gefallen ist, Herr Steinkuhle, man muss mehr Geld in die Hand nehmen. Herr Wasem, teilen Sie diese Meinung? Müssen wir grundsätzlich in unserer Gesellschaft für die medizinische Versorgung mehr Geld in die Hand nehmen oder ist genügend Geld da?
Also wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung ansieht, von der wir jetzt nicht ganz genau wissen, wie sie in 20, 30 Jahren aussehen wird, aber dass wir deutlich altern werden, ist klar. Und aus dem Zusammenspiel von Alterung und medizinischem Fortschritt ergibt sich, denke ich, schon zwingend, dass wir mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Ich gehöre nicht zu denen, die da Horrorszenarien malen, um das auch deutlich zu sagen, aber dass wir mehr unseres Einkommens für Gesundheitsversorgung in einer deutlich alternden Gesellschaft ausgeben müssen, ist, glaube ich, evident. Wir brauchen mehr Gesundheitspersonal bei der Alterung. Wir müssen das wahrscheinlich sogar auch besser bezahlen. Das ist ja inzwischen auch bei allen Köpfen, bei allen angekommen. Das gleichzeitig bei einer Fachkräfteknappheit, die wir auf dem Arbeitsmarkt haben, das geht gar nicht, ohne dass wir deutlich mehr Geld für Gesundheitsversorgung ausgeben.
Und es gibt noch ein Problem. Die Leistungen nach dem Arbeitslosengeld II, also Hartz IV, werden unterfinanziert, weil die Menschen, die dort in die Krankenversicherung zu einem Minimalbeitrag reingeführt werden, erwarten oder verbrauchen sehr viel mehr Geld. Hier müsste der Staat durch einen Staatszuschuss auch noch deutlich mehr Geld geben für die ALG-II-Empfänger.
Da bin ich ausnahmsweise mal Ihre Meinung, Herr Montgomery. Ja.
Das ist auch mal schön. Philipp Sobotka aus Rostock. Guten Abend, Herr Sobotka.
Guten Abend in die Runde.
Sind Sie für die Bürgerversicherung oder haben Sie erst Zweifel?
Ich wäre, wenn Sie mich so direkt fragen, eher für die Bürgerversicherung, bin aber sehr skeptisch, einfach aus dem Hintergrund, ich bin Berufssoldat und unterliege als Primat der Politik aktuell ja der sogenannten der truppenärztlichen Versorgung. Das bedeutet für mich, dass ich nochmal so ein Sonderfall bin. Ich kann nicht einfach zu einem Arzt gehen, wie es mir passt, also mir geht's schlecht und ich muss einen Arzt aufsuchen, sondern muss tatsächlich in eine Kaserne, habe da jetzt, wenn ich Glück habe, einen guten Arzt. Wenn ich Pech habe, befindet sich der aber gerade in einem Auslandseinsatz oder ist dermaßen überarbeitet in einem Bundeswehrkrankenhaus, die ja nur in den wirklich großen Städten Berlin, Hamburg, Ulm und so weiter, Koblenz vorrätig sind. Jetzt sind wir auch so natürlich im Mecklenburg-Vorpommern ein Flächenland. Und ich gucke einfach in die Zukunft und ich sehe irgendwann meine Pensionierung entgegen. Das wird irgendwann, mal gucken, je nachdem, wie das sich entwickelt, mit 65 oder 70 denn auch rauslaufen. Was passiert dann? Wo werde ich stehen, wenn ich mich privat versichern muss? Ne, in dem Moment, ich kann nicht mehr zurück in die gesetzliche oder ich werde nie wieder in die gesetzliche kommen, wie es mal vor 13 Jahren war. Was passiert dann mit mir? Oder aber, wir haben dann eine Bürgerversicherung, was passiert mit uns Soldaten? Mhm. Werden wir weiter am langen Arm einfach verhungern? Oder werden wir überführt? Werden wir mit reingeholt? Ich stelle mir nur mal vor, wenn ich alle Angestellten, alles was unter dem Bundesministerium der Verteidigung, ich sage jetzt mal 260.000 grob, das ist nicht ganz richtig, aber einfach mal als eine Zahl, um die zu nennen, was passiert mit diesen Kosten? Es ist ja alles ein Kostenfaktor.
Gut, Herr Sobotka, die Frage, die sich Ihnen persönlich stellt, da taucht bei mir spontan die Frage auf, ist das für Sie nicht geklärt worden, wenn Sie mal die Uniform ausziehen, wie das dann weitergeht? Wissen Sie das nicht?
Das ist doch analog zur Beamtenversorgung. Das ist im Grunde genau das Gleiche.
Ja, insofern, was ist Ihre Sorge?
Meine Sorge ist einfach, dass wenn die Bürgerversicherung kommt, erstmal hört sie sich gut an, aber was passiert, was ist die Übergangslösung?
Mhm. Herr Lauterbach, der Ball geht an Sie. Was passiert mit solch einem Schicksal wie Herr Sobotka, wenn er denn die Uniform mal aufzieht? Bleibt er weiterhin in dem Status, den er jetzt hat, nämlich er denkt jetzt, ich bin ein Beamter und es wird auch dann, wenn ich pensioniert bin, so weitergehen?
Er hat die Wahl. Er kann also in die Bürgerversicherung wechseln, er muss aber nicht. Also wir alle Beamten und alle Privatversicherten, so ist das Konzept also vorgesehen, haben die Wahl, in die Bürgerversicherung zu wechseln. Gerade wenn man Polizist oder Soldat ist, kann sich das durchaus lohnen, weil die 50%, die später privat versichert werden müssen, das sind oft deutlich mehr als 1.000 Euro pro Monat. Daher kann die Bürgerversicherung dann günstiger sein.
Ich habe eine Mail bekommen von Angela Guda aus Hamburg. Sie schreibt, das heutige komplizierte und kostenaufgeblähte Krankenkassensystem Deutschlands kann man mit der Kleinstaaterei des Mittelalters vergleichen. Und Kleinstaaterei will ja heute auch keiner mehr, daher die Bürgerversicherung ohne Beitragsbemessungsgrenze. Nehmen wir mal die Formulierung weg, Herr Wasim. Wie viel Kosten gehen verloren durch dieses, wie die Hörerin schreibt, aufgeblähte Krankenkassensystem? Könnte man da was ändern und das Geld sparen?
Also das ist eine ganz spannende Sache. Ich frage immer meine Studenten in der Einführung in die Krankenversicherung, was meinen Sie, wie viel Prozent der Ausgaben der Krankenkassen für Verwaltung sind? Da kommt immer dann 10%, 20%, 30%. Faktisch sind es 5,5% und das seit 15 Jahren konstant. Das heißt, das wird maßlos überschätzt. Ich persönlich bin mir nicht mal sicher, ob wenn wir nur eine große Krankenkasse hätten, eine Bundesanstalt für Krankenkasse oder sowas, ob dann die Verwaltungsausgaben überhaupt geringer wären. Natürlich finanzieren wir im Moment Vorstände doppelt und sonst was. Aber der Druck der Effizienz in den Krankenkassen, weil die wissen, der Zusatzbeitrag ist ein wichtiger Treiber für die Wahlentscheidung. Der Druck auf die Verwaltungskosten in den Krankenkassen ist immens, sodass ich wirklich nicht glaube, wenn wir statt den 100 Kassen nur 10 oder gar nur eine hätten, dass wir dann weniger Verwaltungskosten hätten.
Herr Montgomery, Sie sind der Präsident der Bundesärztekammer. Sie hören viel von Ärzten, erfahren viel von Ärzten. Wie groß ist die Angst in der Ärzteschaft? Herr Lauterbach will ihn an die Fründe.
Wir schätzen ja die Chancen von Herrn Lauterbach realistisch ein und deswegen hält sich die Angst schon in Grenzen. Aber man muss vor ideologischen Verirrungen und Wirrungen ja warnen und muss einfach sagen, hier geht man in einen völlig falschen Weg. Deswegen sagen wir, das vorhandene System, das immerhin von 85% der Menschen in diesem Land für gut gefunden wird, sollte man nicht jetzt einfach so umkrempeln, so radikal umkrempeln. Dafür gibt es weder eine Notwendigkeit noch einen Grund.
Trotzdem noch mal meine Frage. Gibt es Ärzte, die hauptsächlich Privatpatienten haben,
die denken... Ja, die wird es auch weiterhin geben, auch in der Bürgerversicherung. Das ist ja die Zweiklassenmedizin. Es wird Menschen geben, Ärzte geben, die dann ausschließlich privat behandeln und sich das direkt bezahlen lassen oder aber dann von privaten Zusatzversicherungen, die können Sie ja in Deutschland nicht verbieten. Oder Sie machen es dann so, und das wäre eigentlich ganz schlimm für das deutsche Gesundheitssystem, das eines der besten der Welt ist, wenn Herr Lauterbach mit seiner Bürgerversicherung die Menschen dann ins Ausland treiben würden, wie wir das eben von dem Herrn aus Schweden gehört haben. Das sind die Auswirkungen der Bürgerversicherungen, die wir befürchten, aber wir schätzen das Risiko realistisch ein.
Adrian Nowak aus Hamm, guten Abend, Herr Nowak.
Ja, wunderschönen guten Abend in die Runde.
Sind Sie für die Bürgerversicherung oder haben Sie Zweifel?
Nee, ich bin für die Bürgerversicherung und würde sogar einen Schritt weiter gehen und sage die Einheitskasse. Ich finde diese Argumente, die gebracht werden, die sind doch, wenn ich die mathematisch jedes Wort einzeln zerlegen würde, mehr als absurd. Bei einigen Teilnehmern der Runde geht es doch nur um die Wahrung von Pfründen und nicht um das Wohl des Patienten. Wenn ich aktuell die knapp 200 Krankenkassen nehme, die es gibt, das sind knapp 10.000 Menschen, die unproduktiv arbeiten, vom Vorstand bis zur Sekretärin, bis zur Vorstandslimousine. Dieses ganze Geld für diese 10.000 an unproduktiven Menschen könnte ich alles in Krankenpflegern und Ärzten investieren. Hinzu kommt Einsparung von Gebäuden. Ich könnte Gebäude viel besser verteilen für die ortsnahe Versorgung, wenn ich eine Kasse hätte für die Rentner. Ich könnte nicht, wie es heute ist, wo viele eine Krankenkasse haben, wo dann die Filiale mehrere hundert Kilometer entfernt ist und so weiter. Ich könnte es viel genauer steuern. Es wird argumentiert teilweise auf der einen Seite Hightech-Medizin und auf der anderen Seite wird argumentiert, als ob wir noch mit der Keilschrift auf der Steintafel schreiben, um die eigenen Pfründe zu sichern. Das passt nicht zusammen. Mhm. Nehmen wir in Zukunft zum Beispiel bei den Hautärzten. Die Technik ist heute, Bildgebung ist heute schon weit besser als jeder Hautarzt. Das heißt, in Zukunft werde ich da auch enorm einsparen können. Da wird natürlich dann auch wieder argumentiert, ja, die Arbeitsplätze des Hautarztes müssen wir, wird von Herrn Montgomery kommen. Wir müssen endlich frei werden im Kopf bei der Argumentation, ohne Rücksicht auf bestehende Arbeitsplätze frei zu argumentieren. Oder werden wir in Zukunft auch sagen, nein, die Maschine darf den Taxifahrer nicht ersetzen, weil er dadurch arbeitslos wird. Wir müssen da von Grund auf frei argumentieren.
Eine ganze Menge Dinge durcheinander. Also erstens, in der gesetzlichen Krankenversicherung arbeiten weit über 100.000 Menschen, in der privaten Krankenversicherung über 50.000 Menschen. Das ist also eine ganz andere Dimension. Die werden wir auch, das hat Herr Wasem ja eben gesagt, selbst eine Einheitskasse brauchen, denn eine verwaltungsfreie Gesundheitsversorgung von 82 Millionen Menschen kann es nicht geben. Jetzt kommen wir noch mal zum Hautarzt. Sie haben vielleicht recht, dass man heute mit modernen Bildgebungsverfahren einige Hauterkrankungen diagnostizieren kann. Aber denken Sie mal dran, das, was ich als Arzt mache, heißt Behandlung, weil das kommt von dem Wort Hand. Keine App der Welt kann Ihnen einen Verdacht auf ein Melanom aus der Haut herausschneiden bisher. Und das wollen Sie, glaube ich, auch gar nicht. Und deswegen, glaube ich, sollten wir hier die Kirche im Dorf lassen und nicht die einzelnen Themen durcheinander schmeißen. Die Bürgerversicherung wird an dem allen, was Sie eben geschildert haben, überhaupt gar nichts ändern. Sie wird lediglich die Qualität verschlechtern, sie wird teurer und sie wird nicht kommen.
Herr Montgomery, noch
mal ganz,
ja, Herr Lauterbach, bitte.
Darf ich dazu noch? Also diese ständige Wiederholung, polemische Wiederholung, dass die Bürgerversicherung die Qualität verschlechtert, der falsche Weg, also vor mir muss man keine Angst haben und so weiter, das gehört doch hier nicht hin. Entweder gibt es ein Argument, was der Mechanismus ist, beispielsweise es gehen Ärzte ins Ausland oder was auch immer, was ich nicht glaube. oder es gibt nichts zu sagen. Aber diese ständige Polemik über SPD und so weiter und so fort, das ist doch nicht, das passt doch nicht für die Kammerposition.
Gut, lassen wir die Kammer mal so argumentieren, wie sie argumentiert. Herr Wasim, Sie sind im Medizinmanagement tätig. Ist die Vermutung, formuliere ich mal so, möglich, dass die Qualität mit der Bürgerversicherung abnimmt? Befürchten Sie das auch?
Nee, ich halte das für davon ziemlich unabhängig, sondern das hängt von den Ausgestaltungen der Rahmenbedingungen ab. Da hängen ganz andere Fragen zusammen. Also wie machen wir es mit dem Zugang zu neuen Medizinverfahren? Wie machen wir das mit der Planung, ambulante, stationäre Versorgung?
Alles Dinge, die wir heute als Probleme haben.
Alles Dinge, die wir heute als Probleme haben und lösen müssen.
Und nicht durch die Bürgerversicherung.
Und wo es völlig egal ist, ob die Bürgerversicherung kommt oder nicht. Deswegen halte ich das wirklich für übertrieben. Wir haben Montgomery das da. Ich glaube allerdings eben auch nicht, dass Bürgerversicherung als solches per se Potenzial zur Verbesserung der Versorgung hat. Ich glaube, das ist ziemlich unabhängig.
Meine Herren, ich habe zum Schluss der Sendung an jeden eine Frage mit der Bitte um die kurze Antwort. Herr Montgomery, stellen Sie sich vor, Sie wären Gesundheitsminister und könnten völlig neu ein Krankensystem, Versicherungssystem entwickeln. Was würden Sie tun? 1, 2, 3?
Also erstens, die Situation ist absolut theoretisch.
Spielen Sie mal mit.
Hypothetisch. Ich glaube, würden wir heute ein System neu entwickeln, würden wir mehr auf den Wettbewerb setzen und würden sehr viel kooperativer zwischen den Leistungserbringern, also den Ärzten, den Krankenhäusern und der Politik arbeiten. Wir haben viele Jahre einer Konfrontation mit der Politik hinter uns. Das war übrigens
Jetzt kommt Herr Lauterbach. Jetzt kommt Herr Lauterbach.
Was mehr Hausärzte einstellen und besser bezahlen, mehr Pflegekräfte einstellen, besser bezahlen und die Bürgerversicherung.
Herr Wasim?
Bestimmt nicht das System, so wie wir es heute haben. Das Problem ist nun mal, wir haben es so mit gesetzlicher und privater und deswegen sind die Übergänge so schwierig.
Meine Herren, ich danke Ihnen für diese lebhafte Debatte und ich glaube, einiges wurde auch im Wartezimmer verstanden. Vielen Dank nach, wo sind Sie, Herr Wasim? Im Hauptstadtstudio, dort sitzt auch Herr Montgomery in Berlin und Herr Lauterbach in Köln. Und die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. So, morgen reden wir über etwas, was wir alle so sagen und wissen gar nicht genau, wo es herkommt, aber jeder spricht davon. Wir reden über alle Jahre wieder. Geht es nicht auch ohne Weihnachtsstress in diesen Tagen? Darüber reden wir morgen. Sie können anrufen ab 20.30 Uhr oder ndr.de/redezeit. Geht es nicht auch ohne Weihnachtsstress? Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Wie immer Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis bald und keinen Weihnachtsstress. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.